NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen. Kaufprämie für Elektroautos, schlauer Anreiz oder verschleuderte Steuergelder? Das ist das Thema der Redezeit heute Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen formalen Beschluss muss das Bundeskabinett zwar erst noch fassen, aber wie er aussehen wird, das steht in seinem Kern jetzt schon fest. Wer ein Elektroauto kauft, kann künftig einen Zuschuss von 4.000 Euro beantragen. Autos, die sowohl mit Kraftstoff als auch mit Strom angetrieben werden, sogenannte Hybride, werden mit 3.000 Euro gefördert. Teurer als 60.000 Euro in der Gesamtanschaffung darf das Fahrzeug allerdings nicht sein, sonst gibt es keinen Zuschuss. Und der Hersteller muss sich verpflichten, die Hälfte der Prämie selbst zu übernehmen. Und so soll der Verkauf von emissionsarmen Pkw, also Elektroautos, angekurbelt werden. Aber macht diese Kaufprämie wirklich Sinn? Wird sie Autofahrer, die einen Neuwagenkauf erwägen, zum Umstieg auf Elektromobilität bewegen? Oder wird mit dem Staatszuschuss nur die Autoindustrie subventioniert? Und rechnet sich für den Käufer die Anschaffung am Ende wirklich? Darüber, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir heute Abend in der Redezeit diskutieren. Mit Ihnen und mit den Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08, dreimal die 0, 441 und dreimal die 7. Oder machen Sie im Internet mit. Da finden Sie uns unter ndr.de/redezeit, müssen dann das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. 400.000 E-Mobile zusätzlich sollen in Deutschland mithilfe der Zuschusslösung verkauft werden. So denkt es sich die Bundesregierung. Aber ist die Technologie der Elektroautos überhaupt schon so weit ausgereift, dass es Sinn macht, sie massenhaft zu verbreiten? Und werden mit der Prämie die richtigen Zielgruppen erreicht? Was meinen Sie? Machen Sie mit bei der NDR Info Redezeit. Hier noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer 08000 441777. Motivierend oder mickrig? Silvia Buckel hat Autofahrer auf der Straße gefragt, können Sie sich vorstellen, die Prämie zu nutzen und ein E-Mobil zu kaufen?
Der Anschaffungspreis von den Autos ist sehr hoch. Also von dem her würden mir jetzt die 4.000 Euro auch nicht bei der Entscheidung helfen, weil selbst mit den 4.000 Euro mir ein Elektroauto zu teuer wäre, obwohl ich es für sinnvoll erachte, Elektroautos zu unterstützen und zu gucken, dass da mehr auf die Straße kommt.
Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir auch eins kaufen. Letztendlich müssen sie es mit ca. 10.000 Euro fördern, sodass der Preis des Elektroautos vergleichbar wäre mit einem anderen.
Wenn man sich dann ein Dieselfahrzeug kaufen würde, würde man also wesentlich besser bei ähnlichen Verbrauchsgründen sein Auto bewegen können. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ohne die Politik funktionieren wird. Also anschieben wird es schon müssen.
Der staatliche Zuschuss ist schön. Ich finde den Anreiz okay, aber letztendlich ist er zu gering für Käufer, sagen wir, mittleren Schicht. Wenn man Pendler ist, reichen eben 200 Kilometer nicht aus, dann müssen wir schon nur 400 mindestens gehen. Und dann wird das Auto echt für uns Mittelstand, sage ich mal, unerschwinglich. Dann bewegt sich der Kaufpreis bei ca. 60.000 Euro.
Ich bin der Meinung, das ist Verschleuderung von Steuergeldern. Weil solange die Autos keine größere Reichweiten ohne längere Aufladezeit bewältigen, finde ich das einfach unattraktiv.
Elektroauto, heutiger Standard, ist ein Stadtauto. Da mag es sinnvoll sein. Ein finanzieller Anreiz, so wie er jetzt dargeboten ist, halte ich den falschen Weg. Wenn, dann sollte da mehr in die Technik, in Ladestationen und sonstige Batterieentwicklung und gesteckt werden. Das wäre sinnvoller, um das Thema überhaupt attraktiver zu machen.
Verbaut die Kaufprämie sinnvollere Wege, um E-Autos zu fördern? Oder braucht die Technologie eine Art Kickstart mit den Milliarden vom Staat? Was meinen Sie? Hier noch einmal unsere Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. 08000 441777. 08000 441777. Unser erster Experte kommt vom ADAC. Er ist in München. Es ist der Pressesprecher und Technikexperte des Automobilclubs, Dr. Christian Buritsch. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Buritsch, der ADAC hat vor ein paar Tagen veröffentlicht einen Vergleich von Anschaffungs- und Verbrauchskosten von Fahrzeugen mit Elektroantrieb und den entsprechenden Modellen mit Diesel- und Benzinmotoren. Und das Fazit war, kurz gesagt, auch mit der Kaufprämie würde sich die Anschaffung eines E-Mobils für den Käufer nicht rechnen. Kann es Fälle geben, wo ein Kauf dennoch sinnvoll sein kann?
Ja, also den kann es schon geben. Also wir haben ja in unserer Kostenrechnung, wie gesagt, diese 4.000 Zuschuss eingeplant, und zwar bei 12 Autos. Und da waren zwei Autos immerhin dabei, die sozusagen doch günstiger sind als der vergleichbare Diesel- oder Benziner. Das ist einmal eben der Mercedes B250e gewesen. Der war so 3,6 Cent im Kilometer günstiger als der Benziner. Und dann gab es noch den Kia Soul EV, wobei EV für Electric Vehicle steht, der ist so einen knappen Cent im Kilometer günstiger als der Diesel und 0,6 Cent günstiger gegenüber dem Benziner. Also es gibt, wenn man nur die Modelle anschaut, gibt es da schon, sagen wir mal, eine interessante Entwicklung, auch wenn die erst am Anfang ist. Aber wie gesagt, da muss man ja mehr anschauen bei der Elektromobilität und nicht nur die Modelle, sondern eben auch den Strompreis und gewisse andere Entwicklungen. Das geht nicht ganz so einfach.
Das heißt, die Kaufprämie kann solche Faktoren ja eigentlich bei der Berechnung gar nicht einbeziehen. Das ist natürlich für Fahrer von Benzinmotoren ähnlich schwierig. Man weiß nicht, wie der Benzinpreis in einem Jahr ist, aber bei den Strompreisen ist das noch schwerer absehbar für die Käufer, oder?
Ja, das ist so. Also wenn man mal wirklich guckt, was ist denn jetzt, also wir haben jetzt mal, sagen wir mal, 28 Cent für die Kilowattstunde in unserer Berechnung angenommen. Das sind natürlich alles angenommene Werte. Man muss ganz ehrlich sagen, der Strom, wenn man ihn privat bezieht, ist günstiger. Der ist so ungefähr 26 Cent. Jetzt muss man aber wirklich dazu sagen, der ganze Strommarkt im privaten Bereich ist natürlich transparent, relativ transparent. Im Automarkt oder besser gesagt im Elektroautomarkt ist es überhaupt nicht der Fall. Deswegen haben wir diese 28 Cent, die sind natürlich ein angenommener Wert. Der wird natürlich teilweise sogar höher sein, weil natürlich die Ladesäulenanbieter natürlich auch ihre Ladesäulen refinanzieren müssen. Und da kann man auch mal bei 35 Cent sein, bei 40. Hinzu kommt, dass die Ladesäulen natürlich auch nicht einheitlich abrechnen. Also da gibt es ganz verschiedene Modelle, zum Beispiel wie lang stehe ich an der Ladesäule oder eben per Kilowattstunde oder eine Mischung aus beiden. Dann gibt es eben auch Karten, mit denen man abrechnen kann, also zum Beispiel auch in Urlaubsregionen ist man zum Beispiel in Kärnten in Österreich unterwegs, gibt es also auch so Regionalkarten, da kann man dann günstig so eine Karte kriegen und auch dann, wenn man viel lädt, ganz gut unterwegs sein in so einer bestimmten Region. Also was ich sagen will, es gibt hier keine Einheitlichkeit, und zwar nicht nur von der Art der Abrechnung, sondern auch vom Anbieter. Also sie haben ja keinen großen Player. Da gibt es viele kleine IT-Startups, die haben ganz clevere Abrechnungsmodelle und Technologien dahinter. Aber das sind keine großen Player. Also hier ist das der Markt, der Stromanbieter für den Automarkt nicht so ganz klar. Und das wird, so ist meine These, sicher noch ein paar Jahre dauern, bis man sozusagen an eine Tankstelle fährt. Und heute sieht man ja, okay, Diesel, super, E10, den und den Preis, XY, und drunter würde dann Strom stehen. Aber das wird noch dauern, weil wir eben keine großen Anbieter haben und keinen transparenten Markt.
Also wer immer ein E-Auto kauft, ist erstmal so eine Art von Partisan auf der Straße.
So ist es.
Unsere zweite Expertin ist Karin Pittel. Sie ist Professorin und Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und erschöpfbare Ressourcen und uns aus einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Pittel.
Guten Abend.
Frau Pittel, bei der aktuellen Diskussion geht es ja meistens um die Frage, wie viele Emissionen Elektroautos gegenüber Verbrennungsmotoren sozusagen direkt einsparen. Man blickt da seltener auf die energetische Gesamtbilanz der E-Mobile. Was, wenn man das ins Auge fasst, können eigentlich diese viel gepriesenen Modelle von Tesla und Co. tatsächlich zur Energiewende beitragen?
Wie viel sie tatsächlich beitragen können, hängt natürlich davon ab, wie der Strommix aussieht, der in das Auto reinfließt. Das heißt also, durchschnittlich rechnet man heute, und da gibt es Abweichungen nach oben und nach unten, mit ungefähr einem Drittel Einsparung an CO2-Emissionen gegenüber einem quasi normalen Benziner im Durchschnitt. Das ist natürlich heute, wenn man etwas länger guckt in die Zukunft, wenn so ein Auto 15 Jahre fährt, dann ändert sich der Energiemix natürlich auch ein wenig. Das heißt, es wird tendenziell natürlich besser. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass im Endeffekt zum Beispiel die Batterieherstellung, zumindest, ich bin ja kein Techniker, ich bin ja Ökonom, aber was ich gelesen habe, allein in der Herstellung zum Beispiel schon 3 Tonnen CO2 zusätzlich verursacht, die eben durch kleinere Vorteile des Elektroautos bei der Rest der Herstellung lange nicht aufgewogen werden. Also knapp 3 Tonnen, die da zusätzlich an CO2 anfallen. Und wenn man sich das im Prinzip dann mal umrechnet, also Kaufpreise nimmt, mal vergleicht, ich habe es mir einfach nochmal so quasi in so einem, auf so einem kleinen Zettel mal ausgerechnet für den VW ab. Da gibt es eine E-Version, da gibt es verschiedene Benzinerversionen, ungefähr vergleichbare Motorisierung. Dann kommen sie doch auf erhebliche Kosten, die dann eben anfangen pro Tonne CO2, die durch dieses E-Auto bei dem heutzutage, bei dem Strommix anfallen. Und das sind mehrere hundert Euro. Muss man natürlich sagen, Teil davon wird natürlich auch wieder noch aufgewogen durch einerseits eben die höheren Benzinkosten als die Strompreise. Beides ist äußerst ungewiss in der Zukunft. Kann auch gut sein, dass die Benzinpreise noch etwas weiter sinken. Kann gut sein, dass die Strompreise noch weiter nach oben gehen. Also das jetzt mal außen vor gelassen. Ist die Einsparung an CO2 nicht besonders hoch. Und wenn man das dann wirklich umrechnet auf die Kosten pro Tonne CO2, ist das noch äußerst hoch.
Also durchaus kritisch zu sehen, jedenfalls nach Stand heute. Die dritte Expertin in der Runde heute Abend ist Dorothee Saar. Sie ist bei der Deutschen Umwelthilfe DHU, die Leiterin der Abteilung für Verkehr und Luftreinhaltung. Auch Ihnen einen schönen guten Abend, Frau Saar.
Guten Abend.
Sie sind in unserem Berliner Hauptstadtstudio und uns dort zugeschaltet. Wenn wir heute Abend über Elektromobilität reden, dann werden wir meistens über Pkw reden. Nun sind ja die Elektromotoren in anderen Verkehrsmitteln längst Standard, also in Zügen oder Straßenbahnen oder auch immer häufiger bei Fahrrädern, die werden auch immer populärer. Das zeigt ja, dass die Elektrifizierung des Verkehrs weit über diese Personenautos hinausgeht. Wenn man jetzt die Kaufprämie einführt, fördert man da jetzt nicht ein viel zu kleines Segment bei der Fahrzeugflotte insgesamt?
Ja, das würden wir auf jeden Fall sagen. Es ist ja ohnehin eine schwierige Frage an einen Umweltverband, der sich für klimafreundlichen und nachhaltigen Verkehr einsetzt, zu fragen, ist es sinnvoll, Steuergelder dafür auszugeben, dass man davon Autos kauft? In der Tat ist es so, dass die Anstrengungen der Politik in Sachen Elektromobilität immer noch zu sehr auf das Elektroauto begrenzt sind. Wir haben es ja gerade gehört, der große Klimaschutzeffekt und Innovationsschub ist da noch nicht sozusagen in ganz greifbarer Nähe. Da könnte man eventuell mehr erreichen, wenn man sich zum Beispiel auf die Schiene konzentriert. Wir haben immer noch weite Strecken des Schienennetzes, die nicht elektrifiziert sind. Das wäre auch ein gutes Investitionsfeld. Oder wenn man sich auch die Fahrzeuge selber anschaut. Wir haben immer noch einen hohen Anteil an Rangierlokomotiven, die in den Innenstädten, an den Hauptbahnhöfen oder in der Innenstadt mit Diesel betrieben werden. Auch hier gibt es Hybridantriebe, die dafür sorgen könnten, dass diese Rangierarbeit in weiten Teilen elektrisch erfolgen würde. Das wäre sicherlich auch ein interessantes Investitionsfeld, aber Sie haben auch schon andere Felder angesprochen, Fahrräder und so weiter. Ich denke, dass im Pkw-Bereich natürlich, wenn es um klimafreundlichen Verkehr geht, in Zukunft der Antrieb mit Strom aus erneuerbaren Quellen eine große Rolle spielen wird. Ich glaube aber eher, dass das schrittweise vonstatten gehen wird, also eine zunehmende Elektrifizierung der Antriebe sozusagen da sicherlich der vernünftigere Weg ist. Und den erreicht man wiederum nicht mit einer Kaufprämie, sondern indem man verbindliche Zielvorgaben formuliert von Seiten der Politik, die sich auf eine zunehmende Effizienz und auch eine Verbrauchsminderung der Fahrzeuge konzentrieren. Also ich bleibe technologieneutral, ich gebe aber Standards vor, dafür, dass die Fahrzeuge in Zukunft tatsächlich weniger verbrauchen, weniger CO2 emittieren. Und dann überlasse ich es der findigen Industrie, da die technisch sinnvollste Lösung zu finden und dann schrittweise einer vollständigen Elektromobilität näher zu kommen. Im Augenblick, die Förderung, so wie sie jetzt aussieht, ist eine Förderung der Automobilindustrie und hat mit Klimaschutz nichts zu tun. So wie es im Moment aussieht, die kritischen Stimmen der Autofahrer, zu Beginn haben wir ja auch gehört, sieht es so aus, dass wenn überhaupt einfach ein paar Autos mehr auf die Straße kommen, die dann zufällig einen Elektroantrieb haben.
08000 441777 ist unsere Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Diskussion heute Abend beteiligen wollen. Und die Nummer angerufen hat Ingo Weise aus Celle. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Celle, fahren Sie ein E-Auto?
Nein, ich fahre kein E-Auto. Ich bin schon mehrere Autos gefahren, E-Autos verschiedene, und die machen Spaß, keine Frage. Aber einfach aus ökologischer Sicht halte ich es für vollkommen verkehrt, E-Mobilität zum jetzigen Zeitpunkt zu fördern. Denn es gibt so viele stationäre Anlagen, Heizungen in Gebäuden und so weiter, die noch mit nicht regenerativen Energien, also Erdöl, Gas und ähnlichen Dingen betrieben werden, die man wunderbar eben über Stromleitungen versorgen könnte. Stattdessen soll jetzt Strom über teure Batterien, die teure Rohstoffe verbrauchen, in Autos gepackt werden, statt eines einfach zu transportierenden Kraftstoffs. Und das kann ökologisch nicht sinnvoll sein, solange eben nicht sämtliche Energie oder sämtlicher Strom, der erzeugt wird, aus regenerativen Energien kommt.
Deswegen sind Sie dagegen. Das ist Wasser auf die Mühlen von Karen Pittel, der Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und erschöpfbare Ressourcen. Sie haben ja vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass der Energiemix noch nicht so ist, dass man guten Gewissens diesen Strom verbrauchen kann, Frau Professor Pittel. Aber das soll sich ja ändern. Der Anteil der regenerativen Energien soll ja zunehmen. Und wir reden auch schon zum Teil sogar über Überschüsse an Windenergie. Kann es nicht schon bald sein, dass es dann doch volkswirtschaftlich Sinn macht?
Es gibt momentan einfach noch viel, und das hat der Hörer gerade eben auch sehr schön gesagt, noch viele Bereiche, wo wir eigentlich zuerst erstmal anfangen sollten. Dass wir Elektromobilität irgendwann haben werden, das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Ich sehe nur für Deutschland momentan einfach den Sinn wirklich nicht. Ich denke, das stimme ich auch der Kollegin von der Umwelthilfe absolut zu. In der Zukunft kommt es. In anderen Ländern macht es vielleicht jetzt schon Sinn. Also wenn wir nach Frankreich gucken, Atomenergie hin oder her, ist aber nicht CO2-trächtig. Das heißt, dort fahren die Autos dann tatsächlich mit wenig Emissionen. In anderen Ländern wie Norwegen, da haben wir ja auch relativ hohe Anzahl an Elektrofahrzeugen, macht es auch Sinn. Aber in Deutschland macht es halt erstmal keinen Sinn. Wir haben, das hat der Hörer auch ganz gut gesagt, wir haben im Bereich Wohnungen, Heizungen, aber auch Sanierung und Renovierung haben wir noch ganz erhebliche Potenziale, auch heute schon, die wir im Prinzip gar nicht mit Elektro, brauchen wir noch nicht mal Elektroheizungen, die wir einfach insofern die CO2-Emissionen immer reduzieren können, dass wir den Energieverbrauch senken. 40% unseres gesamten Energieverbrauchs sind aus dem Wärmesektor. Dort ist es teilweise sogar noch sinnvoll. Es rechnet sich auch heute schon für Haushalte zum Teil, das zu machen. Teilweise wird nicht lang genug geplant, teilweise sind es institutionelle Probleme. Da sollte man rangehen, da kann man auch dann nochmal Geld reinstecken und kann wesentlich mehr eben für das Klima, also aus meiner Sicht, ich bin Umweltökonomin, interessiert mich das Klima natürlich sehr, kann man einfach viel mehr erreichen mit dem im Prinzip gleichen Einsatz von Mitteln.
Aber wenn wir zum Beispiel reden, jetzt gerade bei der Umstellung auf Windenergie hier in Norddeutschland, da massive Überschüsse haben werden, und zwar schon sehr bald, von denen wir gar nicht wissen, wo wir sie speichern sollen. Wenn man jetzt das Problem
wir haben jetzt ja schon viel mehr, wir
genau, wenn man das
jetzt schon
Problem der Ladestationen lösen könnte, wäre das dann nicht total sinnvoll, die dann auch in die E-Mobilität zu stecken, diesen Strom?
Ja, momentan so teuer wie im Prinzip die sozusagen diese Speicher, die wir da schaffen. Und so viel ist das momentan noch nicht bei den Zahlen, über die wir hier reden. So viel Geld, wie man da reinsteckt, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, die Windmühlen beziehungsweise dann auch die Solaranlagen in der Zeit einfach abzustellen, wenn wir zu viel produzieren und nachher, was wir ja auch schon heutzutage haben, negative Strompreise haben. Stromexport zu positiven Preisen ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Also nur weil wir den Strom exportieren, ist das ja kein größeres Problem. Das Problem ist, dass wir teilweise wirklich den Strom schon zu negativen Preisen verkaufen. Und das ist dann ein Problem der Art von Förderung, wie wir sie heutzutage haben. Aber momentan ist im Prinzip bei den Zahlen, die wir haben, sind PKW nicht die Lösung des Problems. Auch immer noch dazu gesagt, sie möchten ihr Auto ja auch fahren, wann sie möchten. Das heißt, dass wenn jetzt gerade der Wind nicht weht, werden sie nicht an die nächste Ladestation fahren. Beziehungsweise wenn er stark weht, so rum, werden sie nicht notwendigerweise an die nächste Ladestation fahren. Was sinnvoll wäre aus meiner Sicht, ist wesentlich stärkere wirklich Forschungsförderung in tatsächlich andere Speichertechnologien auch. Also von 2011 bis 2012 bis 2017 hat der Bund das, soweit ich weiß, mit 200 Millionen gefördert. Das ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt für dieses Programm ausgeben, eine verdammt
ein
kleine Summe.
Also die Speicher.
Ja, 600 Millionen kommen ja vom Bund, 600
Richtig,
Millionen.
Richtig, stimmt, also ein Drittel.
Genau.
Also die Speicherfrage bleibt das A und O. Unser nächster Hörer ist Georg Krüger aus Tönning. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, ich habe leider auch nicht so schrecklich Positives zu verkünden. Ich halte die ganze batterieelektrisch betriebene Autofahrerei bestenfalls für eine Zwischenlösung zwischen fossil betriebenen Motoren und den, wie heißen sie noch schnell, Energiezellen, also
Feststellen, Festbrennstoffzellen.
Brennstoffzellen, ja. Bestenfalls eine Zwischenlösung. Und wenn man hier subventioniert, dann frage ich mich beispielsweise, warum werden Fernbuslinien betrieben parallel zu elektrifizierten Bundesbahnstrecken, wenn man den elektrifizierten Verkehr fördern will. Und das Dritte ist, wir haben über 2 Millionen sogenannte Pedelecs hier in Deutschland im Fahrzeugbestand. Es gibt keinen Anbieter, der mal ähnlich wie bei den Ausstattungen für Wohnmobile eine Solaranlage anbietet, mit der man seine Akkuzellen von den Pedelecs betreiben kann.
Also auch da ist noch einiges zu machen, meinen Sie, Herr Krüger?
Ja, ja. Denn schauen Sie mal, es wird hier mit viel Förderung werden, hier für die Pedelecs in den Touristikgebieten werden Ladestationen gemacht, die alle verlangen und kein Mensch nutzt sie. Da gibt es Statistiken von der Fachhochschule Westküste in Heide. Mhm. Das ist also eine, ich sag mal, wir sind sehr höflich und sagen, es ist eine eigenartige Entwicklung, die überhaupt nicht, also wirtschaftlich und ökologisch eine Nullnummer ist. Mhm.
Herr Krüger, lassen Sie mich auf Ihren mittleren Aspekt eingehen, nämlich die Frage, ist das nur eine Brückentechnologie, die zu fördern sich gar nicht lohnt? Christian Buric vom ADAC, was wissen wir denn über den Antrieb mit Festbrennstoffzellen und wie weit ist man da? Ist das, liegt Herr Krüger da richtig?
Ja, prinzipiell muss ich sagen, hat er schon auch aus unserer Sicht recht. Man muss wirklich sagen, die Brennstoffzelle, da hat man halt wirklich kein Reichweitenproblem, man hat nicht dieses Problem der langen Ladezeiten, wie jetzt momentan auch mal noch bei den jetzt normalen Elektroautos. Allerdings muss man da auch aufpassen. Die Brennstoffzelle treibt ja auch einen Elektromotor an. Also ich würde die Brennstoffzelle auch zur Elektromobilität rechnen. Es gibt natürlich noch Wasserstoff als Antrieb. Das ist sozusagen ein verwandter Antrieb, weil eben auch mit Wasserstoff gearbeitet wird. Aber treibt dann nicht unbedingt Elektromotor an. Aber die Brennstoffzelle hat einen Elektromotor und den würde ich auch zur Elektromobilität deswegen zählen. Das vergisst man halt leicht. Aber insgesamt wollte ich auch noch mal auf die Deutsche Umwelthilfe eingehen. Wir haben da die gleiche Ansicht. Also wir sind ja auch technologieneutral und haben gesagt, wenn man jetzt fördert, um auf unsere Grundfrage des Abends heute zurückzukommen, dann haben wir das gesagt, ist das prinzipiell mal gut, aber wir haben es auch skeptisch gesehen, weil wir gesagt haben, man muss breiter fördern. Man muss auch zum Beispiel eben, die darf die Brennstoffzelle da nicht vergessen, man darf auch Erdgas nicht vergessen und man muss wirklich breit denken und eben auch solche CO2-Emittenten wie eben Heizungen und sowas alles mitbedenken. Insofern kann ich da die Deutsche Umwelthilfe nur auch unterstützen, denn man muss wirklich die Mobilität und CO2 und aber auch Stickoxidproblematik bei den Dieseln und so weiter alles in einem großen Kontext sehen. Da tun wir uns als Automobilclub nicht immer leicht, aber wir sind da auf dem Weg, das viel breiter zu sehen und das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Und eine Förderung der Elektromobilität kann eben nur Teil eines größeren durchdachten Ziel sein oder eine Strategie sein, die zwei Ziele hat, CO2-Emissionen runterzubringen und vom Erdöl wegzukommen. Und das hat mir zum Beispiel auch in der Diskussion komplett gefehlt. Man hat das Ganze sehr industriepolitisch gesehen, sprich wirklich auch die Hersteller hier, weil man gesehen hat, man ist da im Hintertreffen, genau, auch, ja. Und die großen deutschen Hersteller haben da Nachholbedarf und jetzt fördert man hier halt, aber man hat diese Elektromobilitätsförderung nicht in einem größeren Kontext. Und das ist das, was wir sozusagen kritisieren, obwohl wir natürlich nur in Anführungsstrichen die Pkw-Sicht haben. Aber man muss da über den Tellerrand schauen.
Der nächste Hörer, der unsere Nummer gewählt hat, 08000 441777, das können auch Sie noch weiterhin tun, das ist Rolf Donait aus Friedenbeck. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich fand die Prämie erstens ganz gut, aber inzwischen bin ich der Meinung, das ist der falsche Weg, das Ganze.
Sie meinen jetzt die Kaufprämie?
Die Kaufprämie, ja. Und weil das mit dieser Batterietechnik, das hat ja auch schon der Vorredner gesagt, diese Batterietechnik ist irgendwie eine Sackgasse und das ist zu teuer und zu schwer ist die Batterie und die Ladezeit ist zu lange. Ich weiß gar nicht, wenn es jetzt ein paar mehr Elektroautos gibt, dann stehen die alle an so einer Ladestation und warten, bis die dann durch sind. Das dauert ja mindestens eine Stunde, bis so eine Batterie wieder aufgeladen ist. Das kann es ja nicht richtig sein. Deswegen bin ich der Meinung, also die Brennstoffzelle ist der bessere Weg. Und leider wird das bislang ja nur von Japanern angeboten, diese Autos.
Das ist richtig, ja.
Hat das da was mit zu tun? Also ich weiß nicht, warum das nicht in die Gänge kommt, weil die deutschen Institute forschen doch auch da dran und die sagen auch immer, wir haben das Ding im Griff.
Das
aber
wahrscheinlich
es gibt es nicht zu kaufen.
Das war wahrscheinlich das Argument von Herrn Buric, was er vorhin nannte, dass das auch industriepolitisch gedacht war, das Ganze. Ich würde aber ganz gerne mal Dorothee Saar von der Umwelthilfe fragen. Ich glaube, ihr Verband war es, der gesagt hat, es könnte sogar Sinn machen, mehr in die Effektivität von Verbrennungsmotoren zu investieren und dann auf den nächsten Schritt der Entwicklung von modernen Technologien zu hoffen, als jetzt tatsächlich alle Eier in den Korb Elektromobilität zu legen. Würden Sie die Thesen, die wir jetzt gerade gehört haben, auch unterschreiben als Umwelthilfe?
Ja, auf jeden Fall. Der Kollege vom ADAC hat es ja schon angesprochen. Es sind auch andere Technologien auf dem Markt, die noch Potenzial haben, was CO2-Minderung, saubere Emissionen angeht. Unter anderem Erdgas ist ja schon gefallen. Wenn wir die bestehenden CO2-Vorgaben weiterentwickeln, in dem Sinne, dass wir sie weiter absenken und wenn wir auch endlich dafür Sorge tragen, dass diese Werte eingehalten werden, auch beim realen Betrieb auf der Straße. Im Moment liegen die Abweichungen ja bei circa 40% im Schnitt. Dann versprechen wir uns dadurch davon einen deutlichen Innovationsschub in Sachen Effizienztechnologie, unabhängig jetzt vom konkreten Antrieb. Ich glaube, dass da in den Schubladen der Ingenieure der deutschen Hersteller, aber auch international noch einige Ideen schlummern. Und wenn wir uns auch angucken, wie viele batteriebetriebenen Fahrzeuge gibt es jetzt, das sind ja Zahlen zwischen 20.000 und 25.000 in Deutschland. Brennstoffzelle ist gerade schon angesprochen worden, kommt hier immer noch nicht so richtig aus dem Start. Dann sehen wir auch bei 40 Millionen Fahrzeugen Gesamtbestand, wie hoch heute der Anteil ist von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Und wir können uns auch vorstellen, dass er eben noch eine ganze Weile wirklich die dominierende Kraft oder der dominierende Anteil bleiben wird. Und deswegen ist es auch eben aus diesem Grund auch besonders wichtig, da in Sachen Effizienz und Klimaschutz weiterzukommen, indem es eben diese, anregenden Zielvorgaben gibt.
Wir haben viel Kritisches bisher gehört in der Sendung über die E-Mobilität. Unsere nächste Hörerin, Annette Schnell aus Rohlsdorf, fand sie eigentlich ein E-Auto?
Ja, das habe ich. Das fahre ich seit über 7 Wochen.
Sieben Wochen? Also ja. Ein neues E-Auto?
Ein neues Auto. Und das erste Auto, was ich mir gekauft habe, ganz im neuen Status.
Und welches Motiv hatten Sie sich, ein Elektroauto zu kaufen?
Mein Hauptgrund war, also mein altes Fahrzeug neigte sich seinem Lebensalter dem Ende zu. Und ich habe mir halt überlegt, ich kann nicht mehr irgendwie emissionsfrei in der Welt herumfahren. Also ich habe mich wirklich bewusst für ein E-Auto entschieden.
Und das die Argumente, die Sie gehört haben, dass also auch schon bei der Produktion natürlich viel Emissionen anfallen, dass in der Gesamtbilanz das vielleicht gar nicht so ganz gut ist, überzeugt Sie das?
Also ich warte auf die Statistik, die ein E-Auto im Vergleich setzt zu einem Auto mit einem Verbrennungsmotor und dann zieht man die Bilanz. Weil ein Auto hergestellt mit Verbrennungsmotor hat die gleiche Bilanz irgendwo oder eine schlechtere Bilanz als ein Auto mit einem E-Motor. Diesen Vergleich möchte ich gerne haben, wenn diese Argumentation irgendwie angeführt wird.
Wenn Sie haben ja Ihr Auto ohne diesen Zuschuss gekauft.
Richtig, genau. Wenn ich wollte nicht so lange warten.
Ja, Sie sind ja, muss man leider so sagen, ein Exot. Also Sie sprechen sicherlich viel mit Freunden, Kollegen in der Familie, ja, dass Sie sich ein E-Auto gekauft haben und warum, ja, Sie es getan haben. Was kriegen Sie da so an Rückmeldungen? Sagen andere, naja, wenn ich 4.000 oder 3.000 Euro kriege, dann würde ich mir auch eins kaufen? Oder sagen die meisten, nee, für mich ist das nichts?
Naja, ich muss wirklich sagen, irgendwie nachdem, also dieser Zufuss ist ja jetzt irgendwie so ganz aktuell. Ich habe mein Auto irgendwie in die Diskussion meines Freundeskreises, meines Kollegenkreises vor einem halben Jahr gebracht. da gab es noch keine Diskussion von wegen Zuschuss aus der Regierung. Und da habe ich mir dann Sätze anhören dürfen von wegen, ja, wenn alle E-Auto fahren würden, dann müssten wir 12 Atomkraftwerke mehr haben. Das sind unsachliche Gründe irgendwie, also keine Gründe, aber unsachliche Argumente gewesen. Darauf habe ich dann irgendwie mehr oder weniger gar nicht reagiert. Ich kann nur einfach sagen, ich weiß, ich habe mir das ausrechnen lassen, dass ich mit meinem, ich bin Pendlerin, ich fahre im Jahr ungefähr 25.000 Kilometer, um zur Arbeit zu kommen und wieder zurück. Das macht roundabout 4 Tonnen CO2.
Die direkt eingespart werden.
4 Tonnen, das finde ich ziemlich viel. Einfach nur, dass ich irgendwie auf dem Land lebe, irgendwie, dass ich in der Stadt arbeite, aber dass ich auf dem Land lebe. Damit hatte ich schon immer ein schlechtes Gewissen und jetzt endlich kann ich irgendwie, nachdem ich mein E-Auto gekauft habe, kann ich da ein besseres, schlechtes Gewissen haben. Ja, genau so ist es.
Professorin Karin Pittel, Sie sind ja Volkswirtschaftlerin. Mhm. Das sind jetzt so weiche Argumente. Auch Fahrspaß spielt ja oft eine Rolle dabei.
Absolut okay.
Ist das ein Argument, wo man sagen könnte, macht doch Sinn, dass man die E-Mobilität auch fördert, jenseits dieser gesamten, zum Teil ja sehr komplizierten Berechnungen, die Sie und andere auch anstellen?
Lassen Sie mich so sagen, ich habe auch Spaß daran, mir ein neues Paar Jeans zu kaufen. Der Staat subventioniert das auch nicht. Also gerade wenn ich Fahrspaß als Grund anführe, das sind private Gründe. Da muss der Staat nicht eingreifen und mir etwas dazu zahlen. Also das ist insofern, kann ich gut nachvollziehen. Und wer das im Prinzip aus dem Grunde machen möchte, der soll es auch machen. Da ist man als Ökonom natürlich sofort dabei, wenn man seine eigenen Präferenzen damit auch befriedigt. Aber das im Prinzip als Staatsaufgabe sehe ich eher, wirklich die CO2-Emissionen zu reduzieren. Das Wort Technologieneutralität ist hier ja schon zigmal durch die Sendung gegeistert und das halte ich halt für extrem wichtig. Was wir eigentlich brauchen, ist wirklich, dass wir, wenn wir emittieren, darf sozusagen bestraft werden. Wir schmutzen die Umwelt, da müssen wir Strafe zahlen. Was wir jetzt im Prinzip machen mit der Prämie ist, wir zahlen dafür, dass wir es nicht machen. Es ist so, als ob sie praktisch in den Wald gehen und nicht ihren Müll einfach in den Wald schmeißen. Und dafür belohnt werden, aber wenn sie ihn reinschmeißen, nicht bestraft werden. Also das macht im Prinzip aus der reinen Logik her erstmal für mich keinen Sinn. Das heißt also eigentlich müsste ich, was ich wirklich machen müsste, ist konsequent die Emissionen mit Preisen belegen. Und das ist heutzutage noch nicht der Fall oder ist auch extrem unsystematisch der Fall. Wenn Sie sich zum Beispiel die Steuern ansehen, die wir auf Diesel, auf Benzin, auf Heizöl, auf Kohle und so weiter haben, die sind um ein Vielfaches unterschiedlich. Kann ich mal ganz kurz etwas zur Industriepolitik in
Ja,
Debatte
darauf
sagen?
Würde ich auch ganz gerne danach dann gleich nochmal eingehen. Sagen Sie mal.
Nur hinsichtlich der Innovationsförderung. Ich meine, im Prinzip zwei Gründe können ja für so eine Förderung, wie wir sie jetzt sehen, sprechen, sagen wir mal so, die ich sinnvoll finden würde. Das eine ist, CO2 zu vermeiden, das andere ist eben, um Innovationen zu fördern, dass man tatsächlich nicht abgehängt wird von der internationalen Entwicklung. Das ist aber auch schon gesagt worden. Wir haben ungefähr 25.000 Elektrofahrzeuge momentan in Deutschland. In Europa fahren 400.000, in den USA fahren ungefähr 300.000 oder sogar mehr, in China fahren ungefähr 300.000. Ist es wirklich notwendig, dass international denkende und handelnde Automobilkonzerne in Deutschland durch eine Prämie dazu angeregt werden, Innovationen zu tätigen, wenn sie auf internationalen Märkten sowieso unterwegs sind? Halte ich für im Prinzip nicht besonders, für keine gute Rechtfertigung. Das Zweite ist auch, das ist eine zeitlich befristete Prämie. Die wird für, ich glaube, jetzt sind es 3,5 Jahre bis Ende 2019 gezahlt. Das heißt,
oder wenn sie vorher alle ist, dann ist auch Schluss. Ne?
Oder vorher oder sogar kürzer. Das heißt aber im Endeffekt müssten ja jetzt in der Zeit müsste so viel Innovation betrieben werden, dass die Kosten so weit runtergehen, dass sie hinterher immer noch verkauft werden können. Denn sonst, wenn die Prämie wegfällt, brechen die Zahlen wieder ein. Ist es wirklich ein Anreiz für die Unternehmen, jetzt wirklich in Forschung zu investieren? Ich denke, da sollte man anders vorgehen.
Ja, Sie können sich an unserer Sendung ja nicht nur telefonisch beteiligen, sondern eben auch eine Mail schreiben. Unter ndr.de/redezeit. Das haben auch zwei Hörer getan und die sind auf diesen industriepolitischen Aspekt unter anderen Vorzeichen auch eingegangen. So schreibt uns zum Beispiel Gunnar Lade aus Niebüll, die Automobilindustrie wird diese Prämie wahrscheinlich schnell durch entsprechende Preiserhöhungen bei ihrer Kalkulation wieder berücksichtigen, wie im Übrigen den von ihnen zu tragenden Eigenanteil auch. Das ist alles Augenwischerei, um Kunden zu verunsichern. Und ganz ähnlich argumentiert Werner Ernst aus Bunsohl, er schreibt, Der Kaufprämie stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Wer kontrolliert, ob dieser Beitrag nicht zuvor dem Kaufpreis zugeschlagen wurde? Aus kaufmännischer Sicht ist das den Herstellern nicht mal zu verdenken. Nach meinem Verständnis aber müssen die Hersteller sogar ihren Anteil im Preis einkalkulieren, um nicht in den Konkurs abzugleiten. Ein Mitnahmeeffekt nennt man das eigentlich. Christian Boritsch, ist das ein Argument, was wirklich sehr deutlich gegen diese Prämie spricht?
Ja, also bedenken muss man es auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, wir als ADAC, wir verstehen uns ja auch als Verbraucherschützer im Bereich Mobilität, werden uns das genau anschauen, wie sich das jetzt entwickelt. Denn wenn man mal wirklich die Konstruktion von diesen 4.000 Euro sich anschaut, 2.000 vom Hersteller, 2.000 vom Staat, da müsste man jetzt ja eigentlich sehen, okay, wenn es zum Beispiel Hersteller gab, die sowieso schon einen Rabatt gegeben haben, wenn man ein Elektroauto kauft, zum Beispiel 5.000 Euro, dann müsste man ja eigentlich, dann sozusagen, wenn man diesen Rabatt beibehält, jetzt das Auto 9.000 Euro billiger bekommen, also die 4.000 draufgeschlagen. Das bezweifle ich auch, dass das so passieren wird. Ich meine, ganz am Anfang hat ein Hörer gesagt, 10.000 Euro wären ja in Ordnung. Das kann ich nicht sagen, ob das in Ordnung ist oder nicht oder ob sich dann mehr lohnen würde oder nicht. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass der Hersteller jetzt wirklich diese mit seiner Rabatt- und Vertriebspolitik jetzt sozusagen diese Förderung auch echt nutzen muss und echt in sozusagen weitergeben muss, diesen Vorteil an den Verbraucher. Dann wäre das zum Beispiel eine Sache, die man wirklich sagen kann, dann ist dieser Mitnahmeeffekt nicht so da.
Der lässt sich schwer ausrechnen.
Wir haben da auch noch keine Zahlen und das ist ja auch alles noch nicht umgesetzt. Aber wenn jetzt mal der Markt sozusagen in Gang kommt und auch wenn es nur ein bisschen ist, dann kann man dann schon eher sehen, was eben da passiert und wie der Vertrieb von den Herstellern da umgeht und wirklich seine Rabatte gestaltet. Und man muss ja auch noch dazu sagen, bei der ganzen Elektromobilität ist es ja auch so, dass wir noch gar keinen Gebrauchtmarkt haben. Und ein richtiger Automobilmarkt setzt sich eben zum großen Teil auch aus dem Gebrauchtmarkt zusammen. Und wir können auch in unseren Kostenberechnungen ganz schwer nur den Wertverlust von solchen Elektroautos irgendwie kalkulieren. Da arbeiten wir eben auch mit Annahmen und die wir halt aus unserem Erfahrungswissen von den Verbrennern her kennen. Aber das ist ja nicht unbedingt immer
nur eine Hochrechnung.
Und nicht unbedingt immer vollkommen korrekt.
Wir haben noch ein paar Hörer, die wir gern zu Wort kommen lassen wollen. Simon Gabrusch zum Beispiel aus Braunschweig. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Namen.
Schön, dass ich mich auch dazu melden kann. Also die überwiegende Meinung, die ich so gehört habe, schien ja eher kritisch zu sein zu diesem Thema. Und leider geht mir das auch nicht anders. Also ich kann da auch wenig Positives abgewinnen dieser ganzen Geschichte. Zum einen, gut, ich möchte jetzt nicht weiter in das Füllhorn reinblasen, von wegen die Probleme, die mit der E-Mobilität im Moment noch da sind, Reichweite, Ladezeiten, Batteriealterung, Herstellungsemissionen und. Aber jetzt diese 4.000 Euro, ich finde, das reicht bei weitem nicht aus, um das Ganze attraktiv zu machen. Weil, wie der Herr in der Runde eben schon gesagt hatte, und das hatte ich jetzt zum ersten Mal auch so gehört, das brennt mir schon lange auf der Seele, ich denke schon, dass die Verluste, also der Verkaufswert enorm fallen wird bei diesen E-Autos, weil die Technologie einfach so wahnsinnig schnell ist. Und wenn ich in 4 Jahren ein E-Fahrzeug, das ich heute kaufe, wieder verkaufen will, dann wird das keiner mehr haben wollen, weil es einfach uralte Technologie ist. Mhm. Und das muss natürlich auch in den Kaufpreis mit eingerechnet werden. Ne? Also vorhin wurde ja ganz am Anfang gesagt, dass wohl 3 Fahrzeuge gefunden wurden, die dann auf einem ähnlichen Niveau wären wie ein vergleichbares Diesel- oder Verbrennerfahrzeug vom Kaufpreis her. Beziehungsweise dann auch, wenn man den Verbrauch mit reinrechnet, aber der Wiederverkaufswert, finde ich, macht es dann auch wieder total unattraktiv. Ne?
Dann bleibt das ein Auto für Leute, bei denen es auf den Kaufpreis nicht so ankommt. Wir lassen das mal stehen, Herr Gabrusch, vielen Dank. Und nehmen unseren nächsten Hörer in die Runde, Bernd Schletter aus Berlin. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ja, ich finde, man müsste ganz andere Prioritäten setzen. Das heißt, man müsste endlich damit ernsthaft beginnen. Also begonnen wird schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, aber das muss richtig gefördert und vorangetrieben werden, nämlich die Rückgewinnung des Kohlenstoffes aus dem CO2, was wir in die Luft blasen. So was geht nämlich, wird gemacht. Das wird eben die offizielle Politik und die Wirtschaft zeigt dieser Entwicklung immer die kalte Schulter. Da gibt es mal ein herablassendes Schulterklopfen vom Bundespräsidenten bei Jugendforsch. Aber die Leute, die werden eben müssen am langen Arm verhungern. Es gibt so Unternehmen, zum Beispiel die Firma Sunfire aus Leipzig oder Dresden. Dann wird dann andere Leute, die arbeiten mit Algen, um dort klimaneutrales Benzin herzustellen. Das wäre viel erfolgversprechender. Das müsste aber endlich in Angriff genommen werden, ernstlich. Von Politik und auch von der Wirtschaft.
Herr Schletter, ich würde gerne mal Frau Saar fragen, Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe. Sind das alles so Pfade, wo Sie A sagen würden, das ist umweltpolitisch sinnvoll und B, das hat auch technologisch Aussicht auf Erfolg?
Das ist sicherlich im Einzelfall genau sich anzuschauen, aber auf jeden Fall, denke ich, macht es Sinn, mehrere Pfade zu verfolgen. Auf jeden Fall würde es Sinn machen, wenn man sozusagen jetzt auch mit dieser Kaufförderung quasi den Einstieg in den Umstieg anschieben möchte, damit aufzuhören, diejenigen Technologien weiter zu fördern, die diesen Umstieg oder auch die Entwicklung von alternativen Kraftstoffen und Antrieben wie eben auf Algenbasis oder sonst wie befördern. Und das ist in erster Linie der Diesel, der da auf der Bremse steht. Dieselkraftstoff wird nach wie vor im Vergleich zu Benzin immer noch mit 18 Cent pro Liter weniger besteuert. Das sind im Jahr ungefähr 7 Milliarden Euro, die da, sage ich mal, der Steuerkasse entgehen. Jetzt haben wir ein Gesamtfördervolumen von 1,2 Milliarden. Das zeigt vielleicht mal so die unterschiedlichen Dimensionen. Auf der anderen Seite ist die im Koalitionsvertrag stehende Verlängerung der Steuerbegünstigung für Erdgas jetzt so vorgeschlagen, dass dieser Steuervorteil abnehmen wird über die Jahre. Das heißt, das ist auch eine Technologie, die ich damit ausbremse, anstatt sie weiter zu fördern. Also mein Problem dabei ist, dass mir sozusagen das Gesamtkonzept fehlt unter der Überschrift Technologieneutralität, Effizienzvorgaben, Klimaschutz. Und dadurch sich eben die bestehenden Subventionen, die wir haben, die eben nicht klimafreundlich sind, endlich mal am Ende zugeführt werden. Aber das scheint ja in Deutschland zumindest mit der nach wie vor sehr starken Diesellobby sozusagen ähnlich erfolgversprechend zu sein wie unsere immer noch geltende Forderung nach einem Tempolimit, die natürlich mit zunehmendem Anteil von Elektrofahrzeugen auf der Autobahn erst richtig Sinn machen würde, denn diese Fahrzeuge fahren natürlich auch länger, wenn sie nicht so schnell fahren. Und sie sind auch kleiner, leichter und daher natürlich auch ein bisschen empfindlicher als diese schweren Kisten, die im Moment hauptsächlich unterwegs sind. Auch aus Sicherheitsgründen würde dieses Tempolimit also Sinn machen.
Nun sind Sie ja als Verband nicht generell gegen Elektromobilität. Wie könnte denn eine sinnvolle Förderung aus Ihrer Sicht aussehen?
Also aus meiner Sicht, die Forschungsförderung ist ja schon mal angesprochen worden. Es gab ja auch in den letzten Jahren, hat der Bund, die Länder, die Kommunen haben ja auch schon viel Geld ausgegeben, um diese Schaufenster-Elektromobilität zu fördern. Ich denke, Technologieförderung macht immer Sinn, Grundlagenforschung. Was die Anwendung angeht, könnte ich mir eher vorstellen, dass man in Flotten investiert. Da könnte ich erstmal eine größere Anzahl von Fahrzeugen ausprobieren in dieser Flotte. Ich könnte unterschiedliche Ladekonzepte ausprobieren. Ich könnte unterschiedliche Anwendungen zum Einsatz kommen lassen, kleine, größere Fahrzeuge.
Also wer würde dann wofür genau Geld kriegen?
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass größere Unternehmen diese Flotten einsetzen, vielleicht auch für eine Kombination privater Nutzung, Stichwort Carsharing, mit zum Beispiel Lieferunternehmen, also Unternehmen, die sozusagen die letzte Meile in die Stadt versorgen. Das schafft ja auch zumindest Emissionsfreiheit vor Ort, was den Städten sicherlich auch zugutekommen wird. Einfach ein Mix sozusagen aus verschiedenen Nutzungsanforderungen, in denen sich diese Technologien mal ausprobieren können. Das könnte ich mir also deutlich besser vorstellen, als jetzt sozusagen die Hörerin von vorhin sah da ausdrücklich ausgenommen, als jetzt sozusagen den Kauf des Zweit- oder Drittwagens zu finanzieren, mit dem ich die kürzeren Strecken zurücklege.
Mhm. 08000441777 hat auch gewählt. Eva Sassen aus Delmenhorst. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie stehen Sie denn zu dieser Kaufprämie?
Ja, ich halte die für völlig unnötig. Ich hätte mir gewünscht, habe das auch im Umweltministerium mal hingeschrieben, dass wir diese Elektromobilität oder die E-Autos vor allen Dingen in ihrer Forschung und Entwicklung völlig der Industrie überlassen, nämlich indem wir das ganz einfach machen. Wir kombinieren das mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf unseren Autobahnen. Wenn wir nämlich sagen, wir reduzieren die Höchstgeschwindigkeit außer für Elektroautos, dann sind doch die Schnellfahrer, die gerne schnell fahren wollen, die greifen ja tiefer in die Tasche und bezahlen ja alles. Die wollen einfach schnell fahren. Und schon brauchen sie uns nicht mehr drum kümmern, Ladestationen, wie installieren wir die, wie soll die Speicherentwicklung gefördert werden. Das zahlen alles die, die sowieso viel Geld haben und schnell auf der Autobahn fahren wollen.
Christian Boric vom ADAC. Ist das technisch denkbar, dass man die E-Autos schneller fahren lässt als die mit Verbrennungsmotor? Ist das so technisch, entspricht das den Bauarten?
Kann man machen. Also ich denke dann an das von Tesla, das Model S. Das ist ja die einzige echte Reiselimousine, die es momentan gibt, immer noch unter den Elektromobilen. Und ich mit diesem Auto selber hat die Möglichkeit, damit ein paar Tage auch mal sozusagen weiter wegzufahren. Auch das war vor drei Jahren schon, wo es noch gar keine Ladestationen im Ausland ging. Ich musste dann irgendwie am Campingplatz oder an einem Yachthafen irgendwo Strom zapfen. Das ging aber irgendwie, wenn man gut plant. Was ich aber sagen will, ist, die Autos können schnell sein. Sie sind sowieso im Abzug schneller als ein Verbrenner, die ersten paar Meter. Und das ist auch dieses Spaßelement, was da auch schon genannt wurde. Das ist natürlich absolut da. Aber die andere Seite ist natürlich, wie auch schon die Kollegin genannt hat, ist, dass natürlich, wenn man Elektroauto fährt, dann wird man von Haus aus und sogar bei so schnellen Autos, sage ich wie beim Tesla, ökonomisch fahren, weil man eben gerade am Anfang, wenn man das Auto nicht so gut kennt, so ein bisschen noch so eine Reichweitenangst hat. Ja? Und dann wird man einfach vielleicht mal stellenweise, wo das möglich ist, schnell fahren, aber insgesamt wird man dann schon ökonomisch fahren. Ja.
Ja. Unser nächster Hörer ist Ian Bensley aus Braunschweig. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich bin Engländer, muss mir vielleicht ein bisschen verzeihen. Mein Deutsch ist vielleicht nicht so ganz gut, aber
Sie klingen hervorragend.
Mein Ansatz ist, also diese Prämie ist unsinnig. Ich stelle mir vor, wenn man alle Autos 1:1 tauschen würde, dann hätte man immer noch verkehrstechnisch ein Chaos, also wie heute jetzt auch schon ist. Das wird also keine Lösung. Man muss intelligentere Lösungen gesamt schauen und fördern. Also ich wäre für diese Prämie müsste man die öffentliche Verkehr interessanter machen oder gar umsonst gestalten, dass die Autos aus den Innenstädten rauskommen und dass man intelligentere Lösungen wie Carsharing oder Elektrobikes oder Bikesharing oder also ich bin Radfahrer, muss man dazu sagen. Ich halte gar nichts von Autos, ehrlich gesagt. Aber gut, ich bin für intelligentere Lösungen, als nur die Emissionen zu schauen. Also eigentlich muss man gesamtverkehrstechnisch schauen und dann da das Geld reinstecken.
Das ist ja viel diskutiert. Der öffentliche Nahverkehr gerade in den nicht ganz großen Metropolen ist sicherlich verbesserungsbedürftig. Da sind wir uns wahrscheinlich noch alle einig. Aber ich frage mal unsere Expertin Karin Pittel, die Professorin ist und sich mit diesen volkswirtschaftlichen Aspekten sehr gut auskennt. Mit den 600 Millionen, die netto an der öffentlichen Hand hier hängen bleiben bei dieser Kaufprämie, wie weit käme man da, wenn man den öffentlichen Nahverkehr fördern wollte?
Oh, da fragt sie mich jetzt auch zu viel. Das ist wahrscheinlich der ADAC auch besser aufgestellt, aber vielleicht noch ein darüber hinausgehen, vielleicht noch ein Aspekt. worauf hingewiesen wurde. Und das, denke ich, ist auch sehr wichtig. Ich habe bis jetzt auch selber nur, und wir haben auch meistens, wenn denn überhaupt, über Klimaeffekte diskutiert. Wir haben natürlich auch andere Effekte. Lärm, Elektroautos sind günstiger. Wir haben verstopfte Straßen, da hilft Elektromobilität wiederum nicht. Wir haben Feinstaub. Es wird geschätzt von der Europäischen Umweltagentur, dass bis zu 400.000 Tote oder vorzeitige Todesfälle es in Europa gibt pro Jahr allein wegen Feinstaub. Das heißt, es sind natürlich alles Aspekte, die man eigentlich auch noch mit einrechnen muss, wenn man jetzt die E-Mobilität fair bewerten will. Aber der Aspekt des öffentlichen Nahverkehrs sehe ich absolut genauso. Ich meine, wir würden die Straßen entlasten, wir würden weniger Straßenkapazität brauchen, wir hätten weniger Lärm, wir hätten weniger Stau und damit eben auch wieder Emissionen. Das heißt also, den öffentlichen Fern- und Nahverkehr attraktiver machen, halte ich für absolut sinnvoll. Umsonst würde ich jetzt nicht unbedingt, also gerade als Ökonomen nicht befürworten.
Sie meinen, also freie Tickets sozusagen für alle.
Genau, also ist auch eine Subventionierung, kann ich auch nachvollziehen, die Argumentation, aber im Prinzip sind Ökonomen natürlich schon dafür, dass wenn sie Kosten verursachen, sie die auch tragen sollen. Und auch der öffentliche Verkehr verursacht natürlich Kosten und der würde auch im Verhältnis zum Individualverkehr auf fossiler Energiebasis einen vernünftigen Preis haben, wenn dem denn tatsächlich seine Kosten zugerechnet werden.
Wenn ich jetzt Regierung wäre, würde ich sagen, das eine machen, ohne das andere zu lassen, also öffentlichen Nahverkehr weiter fördern, trotzdem die Kaufprämie auswerfen, einfach um in dem Bereich voranzukommen. Was würden Sie dem entgegenhalten?
Wir können bestimmt eine ganze Menge Dinge fördern und unterstützen. Ob das immer Nutzen-vor-Kosten-Verhältnis angemessen ist, das haben wir ja schon diskutiert. Aber Sie müssen auch sehen, dass irgendwo die Mittel natürlich herkommen müssen. Das heißt also, rein politisch gesehen würde ich jetzt mal sagen, wenn Sie versuchen, auf viele Art und Weise zu fördern, brauchen Sie zusätzliche Steuereinnahmen. Und da wird es keine politischen Mehrheiten für geben.
Mhm. Sie können sich ja auch per E-Mail an unserer Sendung beteiligen und da gibt es einen Hörer, der sich sehr mit diesen Aspekten beschäftigt, die nicht unmittelbar mit den Emissionen zu tun haben, aber mal aufzählt, welche Schwierigkeiten es alles gibt, wenn man als Autokäufer sich für ein E-Mobil entscheidet. Gunnar Lade aus Niebüll, der sagt, es ist fragwürdig, den Autokäufern mit einer Prämie die Elektroautos schmackhaft zu machen, obwohl viele Dinge in diesem Zusammenhang noch nicht geklärt oder unzureichend sind. Die Reichweite, darüber haben wir gesprochen, das Tankstellen- oder das Ladestationennetz ist nicht vorhanden. Die Haltbarkeit der Batterien ist unbekannt. Die Entsorgung der alten Batterien ja auch ein Umweltaspekt nicht geklärt. Und er geht auch noch davon aus, dass E-Autos überwiegend mit Strom aus Atomkraftwerken fahren. Das ginge gar nicht. Frage an Dorothee Saar. Sind das alles Aspekte, wo man sagen muss, auch das macht Elektromobilität eher skeptisch zu bewerten?
Die Frage des Strommixes ist ja schon angesprochen worden. Also ich denke mal, beim Elektroauto muss man, der platte Satz erlaubt sein, der Strom kommt aus der Steckdose. Das heißt, ich habe den Strommix, den ich hier im bundesdeutschen Netz habe, der ist eben nicht nur Erneuerbare, sondern auch Kohle und auch Atom nach wie vor. Frau Pittel hat es ja schon angesprochen, dieser Mix wird sich natürlich perspektivisch ändern. Was die Batterien angeht, da haben wir tatsächlich die Frage, wo kommt das Material her, um diese Batterien zu bauen, also zu fertigen. Stichwort seltene Erden. Mit der Entsorgung kann ich mir das schon wiederum besser vorstellen. Ich denke, dass wir eine ganz gute Entsorgungsinfrastruktur in Deutschland zumindest haben. Der Hersteller des Fahrzeuges ist verantwortlich über die Altautoversorgung Verordnung, dieses Fahrzeug sachgerecht zu entsorgen, die entsprechenden Teile dem Recycling zuzuführen. Ich möchte vielleicht noch mal so ein bisschen die Lanze dafür brechen. Wenn wir sehen, dass wir Klimaziele erreichen wollen. Die sind ja jetzt mit der letzten Klimaverhandlung in Paris noch mal ambitionierter gefasst worden. Dann müssen wir auch im Verkehrssektor drastisch die Emissionen sinken. Und ich glaube, dass uns das, was die Technik angeht, im Moment im Pkw-Sektor relativ greifbar erscheint, auch wenn wir noch nicht die Lösung haben. Auch wenn wir sagen müssen, okay, Batterielösung ist vielleicht eine Übergangstechnologie, weil sich die Brennstoffzelle oder vielleicht auch noch irgendwas ganz anderes sozusagen auftun wird.
Interessant ist ja die Frage, brauchen wir diese Übergangstechnologie? Also macht sie Sinn?
Ich bin kein Ingenieur, aber ich kann mir vorstellen, dass ein schrittweiser Prozess sicherlich immer das Richtige ist. Und in anderen Sektoren ist es einfach noch schwieriger. Deswegen finde ich es mutig, da jetzt weiter voranzugehen. Aber die Kaufprämie ist ganz entschieden nicht das richtige Instrument dafür.
Das scheint mir auch das Fazit des heutigen Abends zu sein. Das Thema unserer Redezeit heute lautete Kaufprämie für Elektroautos, schlauer Anreiz oder verschleuderte Steuergelder. Verschleudert war vielleicht nicht ganz das Fazit, aber skeptisch sind unsere Experten und das Gros der Hörerinnen und Hörer dann doch gewesen. Ich bedanke mich bei unseren Gästen heute Abend und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Jetzt gleich nach den Nachrichten hören Sie Play Jazz mit Mauretta Heinzelmann. Im Blickpunkt der Sendung steht die Bassistin Eva Kruse. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Die Redaktion der Sendung heute hatte Verena Gonsch und tschüss sagt Michael Weidemann.
Wissen, was die Welt bewegt.